Ja, liebe Geschwister, die Zeit drängt ein bisschen. Wir haben ein sehr enges Raster hier und von daher denke ich, sollten wir versuchen, schon uns mal einzustimmen auf den nächsten Vortrag. Ich wollte am Anfang noch darauf hinweisen, dieser Schriftentisch ganz rechts hier am Fenster, die sind alle kostenlos, ganz bewusst, auch damit man sie weitergeben kann. Und ich wollte noch mal auf zwei hinweisen. Ökumene, wohin führt die Einheit aller Namenschristen? Das ist das Thema von heute Morgen. Und da tue hinweg von mir den Lärm deiner Lieder, ein Aufruf zur Reinigung von dem geistlichen Gift der Rock- und Popmusik und der Lobpreislieder. Das ist das Thema heute Nachmittag. Ja? Macht Gebrauch von diesen Schriften. Es sind einfach auferbauende und auch aufklärende, warnende Schriften über endzeitliche Verführung. Es ist in allermeisten Fällen einfach ein Bibelstudium. Das heißt, dass ganz viel die Frage steht, was steht geschrieben? Was sagt Gottes Wort über diese und jene Themen unserer Zeit? Und ich denke, das ist auch die Grundausrichtung, die wir brauchen auf dieser Konferenz. Und das soll auch das Thema heute Morgen sein, Kurs auf Babylon. Was ist letztlich der Hintergrund dieser Ökumene-Bestrebungen, die immer stärker werden und die immer verführerischer die Menschen ergreifen und benebeln und berauschen, muss man schon sagen. Ja. Wie können wir da geistlich drauf reagieren? Wie müssen wir die Dinge einordnen? Das soll heute Morgen das Thema sein. Und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir von der Heiligen Schrift her eine klare Perspektive, eine klare Sicht haben über die endzeitlichen Entwicklungen, in denen wir stehen. Ja. Nur so können wir auch wirklich die von unserem Herrn Jesus Christus gewünschte biblische Antwort geben auf diese Entwicklung. Wenn wir keinen klaren Durchblick von der Lehre der Schrift her haben, dann wird auch unser Verhalten schwammig und unklar sein und wird sich auf Emotionen stützen, auf unsere Bauchgefühle oder auf Traditionen. Ja, unsere Vorväter haben das auch so gemacht, dann machen wir es halt auch so. Auf menschliche Meinungen, aber das ist alles Treibsand, auf dem wir das Haus unseres Glaubens und auch das Haus einer biblischen Gemeinde nicht bauen können. Ja, das gilt nicht nur für unser Lebenshaus, was der Herr Jesus Christus da gesagt hat über den Felsen und über den Sand und das Haus bauen, sondern es gilt auch von den Gemeinden, die wir bauen. Wenn wir nicht die Gemeinde auf das Wort Gottes bauen, wenn wir sie auf Traditionen, auch religiöse Traditionen bauen, dann ist die ganz große Gefahr, dass da ein Einsturz irgendwann erfolgt. Und die Stürme, die kommen. Die Fluten, die kommen. Gar keine Frage. Ja, in der Endzeit ist eine Zeit, in der wir geprüft werden, in der wir durchgeschüttelt werden, in der wir herausgefordert sind, wirklich dem Herrn Jesus treu zu dienen und auch einen klaren geistlichen Blick für die Zeit zu haben, in der wir leben. Und in diesem Rahmen möchte ich jetzt mit uns einmal vorlesen, Offenbarung 17. Ich denke, wir kennen das alle, aber vielleicht ist es gut, wenn wir da nochmal einen genaueren Blick drauf werfen und versuchen, diesen Anfang von Offenbarung 17 auch einzuordnen, auszulegen und zu verstehen, was es für unsere heutige Zeit zu sagen hat. Ich lese ab Vers 1, Offenbarung 17. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht oder Hurerei betrieben haben und von deren Wein der Hurerei die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ich lese jetzt mal ganz bewusst Hurerei. Das heißt das Wort nämlich im Grundtext Porneia und das ist auch gemeint. Ja, und er brachte mich im Geist in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen, und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen, und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen, und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Ja, soweit erst einmal. Ich denke, diese Dinge sind ganz, ganz wichtig, und sie sind zu unserer geistlichen Orientierung geschrieben, wie das ganze Buch der Offenbarung. Es ist kein leichtes Buch, es ist ein Buch, das viele verschiedene Deutungen erfahren hat. Ein Buch, das wir übrigens nicht verstehen können, wenn wir es nicht vom Buch Daniel und von der alttestamentlichen Prophetie her verstehen, mit der es natürlich übereinstimmt und die es aufgreift und deren Bilder es auch aufgreift. Ja? Deswegen, wenn wir hier lesen von einer Hure, von einer Frau, die auf einem Tier sitzt, dann müssen wir im Alten Testament einmal schauen und dann finden wir, ich kann das jetzt nur ganz kurz ausführen, dass eben die Hure auch schon das Bild war für das abtrünnige Israel. Ja, Israel war an sich gezeigt in den Propheten als das Bild einer Braut, einer begnadigten Braut, die der Herr aus Gnade angenommen hatte und mit sich verlobt hatte und die dann dem Herrn untreu geworden ist und andere Liebhaber gesucht hat. Das war ein geistliches Bild für Götzendienst, dafür, dass eben dieses Israel, das eigentlich ein heiliges Priestervolk für den Herrn sein sollte, angefangen hat, den verschiedenen Götzen der heidnischen Völker nachzuhuren. So steht es in den alttestamentlichen Propheten drin. Also der Abkehr von dem lebendigen Gott zu den Götzen wird als Hurerei bezeichnet und das Volk Gottes, das abtrünnig geworden ist, wird als Hure bezeichnet. Ist klar, in dem Fall also eine Frau, die eben Hurerei getrieben hat, die einmal den Herrn gekannt hat und dann sich von dem Herrn abgewandt hat. Das ist das eine geistliche Bild. Und das andere geistliche Bild ist das eines Tieres. Und auch da finden wir zum Beispiel im Propheten Daniel in diesen bekannten Visionen, dass ein Engel selber uns die Auslegung gibt, nämlich dass dieses Tier überall in der Prophetie ein Bild für ein heidnisches Großreich ist. Ja? Und das ist jetzt das Interessante, da ist eine Frau, die abtrünnig gewordene Christenheit sitzt auf einem Tier, benutzt ein Großreich und dieses Großreich benutzt die Frau. Das ist ja ganz interessant, wenn man sich das vorstellt, so eine Frau, die auf so einem Riesenviech sitzt, auf so einer Bestie, da kann man sich fragen, wer steuert eigentlich wen? Und wenn wir die Geschichte der katholischen Kirche und des Römischen Reiches anschauen, dann gab es da Zeiten, wo das Reich die Kirche benutzt und gesteuert hat und umgekehrt. Aber auf jeden Fall war es ein unheiliges Bündnis. Da werden wir nachher noch ganz kurz auch drauf eingehen. Also das sind diese grundlegenden Bilder, die Frau, die das Tier reitet. Und zunächst mal wird die Perspektive auf diese Hure gelegt. Und da sehen wir eben, diese Frau ist angetan mit den Zeichen der weltlichen Macht. Ja, Scharlach, Diamanten, Gold, also wenn man Könige sich angesehen hat, und das ist ja interessant, gerade im christlichen Abendland haben die eigentlich alle genauso ausgesehen und genauso aber auch die Päpste. Ja, das ist also schon ganz deutlich hier ein Bezug zur römischen Kirche und der Bezug wird natürlich noch deutlicher, wenn es eben heißt, dass die Frau eben die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Ja? Und wir wissen, dass eben Rom, die Stadt mit den 7 Hügeln, genannt wurde, schon im Altertum und bekannt war als solche. Da wird also ein ganz deutlicher geistlicher Bezug, dass hier die römische Kirche gemeint ist, die damals ja noch sozusagen in der Zukunft lag. Aber Gott hat dieses Gebilde natürlich schon genau gesehen und erkannt und durchschaut und wollte, dass wir, die Gläubigen, auch Klarheit haben, was ist mit dieser Hure los. Es ist ein Geheimnis um sie, ein Mysterium. Und die Mysterienreligionen des antiken Heidentums waren entscheidend letztlich auch in der Beeinflussung der Entstehung dieser Hure Babylon, dieser abtrünnigen namenschristlichen Kirche. Und das möchte ich einfach mit uns noch einmal versuchen, etwas von der Bibel her deutlich zu machen. Ich denke, fast alle ernsthaften bibeltreuen Ausleger des Protestantismus haben diesen Bezug gesehen und anerkannt, dass diese Hure Babylon ein geistliches Bild ist, das erfüllt wird von der römisch-katholischen Kirche, auch der orthodoxen Kirche natürlich, die waren ja lange Zeit eins, und dass hier gezeigt wird, dieses Geheimnis, dass eben die ursprüngliche apostolische Gemeinde sich getrennt hat in einen großen Teil namenschristlicher, abtrünnig gewordener, religiöser, heidnisch-religiöser Kräfte und ein ganz kleiner Teil eigentlich nur treue apostolische Gemeinde geblieben ist. Ja? Also dieses Bild der Entartung, dieses Bild eines unnatürlichen Größenwachstums, das finden wir an verschiedenen Stellen prophetisch und ich möchte das einfach mal ganz kurz einige Stellen streifen. Das fängt an bei Matthäus 13, bei diesen bekannten Gleichnissen, die ja ganz unterschiedlich ausgelegt werden, aber ich sehe es so, dass eben diese Gleichnisse vom vierfachen Ackerfeld und auch vom Senfkorn und auch von dem Unkraut, dass die eben aufzeigen, dass der Herr Jesus hier aufzeigt, dass das Reich der Himmel, dieser Bereich der Menschen, die sich zu Christus als dem Herrn bekennen, dass das von Anfang an geteilt war. Einer der ersten Zeichen für diese Teilung war die Bekehrung von Simon dem Zauberer. Da merkt man auch, wie sowas geht, dass der Teufel falsche Leute unter die Echten schleust, schmuggelt. Ja? Der Simon der Zauberer sah aus wie ein echter Gläubiger. Der Philippus hat ihn offensichtlich getauft. Ja? Der hat ihn für echt anerkannt. Und erst später in einer gewissen Prüfung kam heraus, sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Das hat der Apostel Petrus dann gemerkt und hat es gesagt. Aber er wurde gläubig und er hat sich taufen lassen und er hielt sich zu den Gläubigen. Und dann sehen wir eben hier, wie gesagt, das vierfache Ackerfeld. Es gibt Wirkungen des Wortes, auch Wirkungen des Geistes, die nicht zu einer Wiedergeburt führen, sondern letztlich nur zu einer halbherzigen Bekehrung, die hinterher sich als unecht erweist und wo die Leute nicht bereit sind, den Preis der echten Nachfolge zu zahlen. Ja? Sehr aufschlussreich ist dieses zweite Gleichnis von dem Feind, der falschen Samen sät mitten unter den Echten und dann kommt ein Unkraut raus, das ganz ähnlich aussieht wie der echte Weizen. Und das ist genau diese Not. Es geht ja nicht darum, dass die falschen Christen jetzt offene Heiden gewesen wären, sondern sie hatten ein Bekenntnis zu Christus, sie hatten gewisse Elemente des christlichen Glaubens übernommen und hatten sie aber vermischt mit Heidentum und letztlich waren sie nicht wiedergeboren, haben nicht wirklich dem Herrn gedient, sondern einem falschen Herrn, letztlich dem Gott dieser Welt. Ja? Und deswegen in diesem Gleichnis heißt es ja, während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut oder Afterweizen, Pseudoweizen, mitten unter den Weizen und ging davon. Und der Herr sagt nachher, das hat der Feind getan. Und das ist genau diese Sache, dass praktisch schon von Anfang an in der apostolischen Gemeinde gab es Unkraut. Ja, wir sehen das. Warum muss der Apostel Paulus warnen vor den Irrlehrern, vor den Gnostikern, vor den falschen Judaisten, die Beschneidung gepredigt haben statt Christus und die Leute zurückführen wollten ins Alte Testament? Weil die Irrlehrer, weil die Verführer von vornherein mitten unter den Echten drunter waren. Nur solange die Apostel da waren, die haben einen entschiedenen Kampf geführt. Und es ist heute diese falschen Friedensprediger, die sagen, lasst uns doch nur über das Positive predigen, lasst uns doch keine Streitfragen bringen, lasst uns doch nicht über Irrlehren reden, das erbaut doch nicht. Die haben die Apostel gegen sich, weil die Apostel haben einen entschiedenen, ernsten Kampf geführt gegen die verschiedenen Irrlehren und Verführer, die damals schon versucht haben, wo der Feind versucht hat, durch diese Leute die apostolische Gemeinde auf Irrwege, auf Abwege zu bringen. Ja? Das ist, wie gesagt, in der Apostelzeit verhindert worden durch den Dienst der Apostel, die unermüdlich den Ratschluss Gottes verkündigt haben, im Gegensatz zu diesen falschen Tendenzen. Aber das war schon damals etwas davon da. Ja? Und das sehen wir besonders dann in den späteren Briefen, dass diese Verführer überhand genommen haben. Zweiter Petrusbrief, ja? Falsche Lehrer werden kommen. Judasbrief, sie sind schon gekommen. Ja? Das ist ja dann nochmal die erhöhte Warnung. Der Apostel Johannes muss im Alter sagen, da gibt es einen Diotrephes, der nimmt uns, die Apostel, nicht mehr auf. Der will uns ausschließen. Ja, soweit war es da schon in manchen Punkten gediehen. Also das waren die Anfänge. Und was war, passierte da? Im Wesentlichen war es so, dass halbbekehrte, unbekehrte Heiden, viele davon Anhänger der griechischen Philosophie. Kolosser 2, habt Acht, dass euch niemand betrügt durch Philosophie und leeren Betrug. Ja? Solche Leute, Philosophen, Anhänger der griechischen Mysterienreligion, haben sich dem Christentum zugewandt, ohne eine Wiedergeburt zu empfangen, ohne mit den alten Dingen zu brechen. Und heraus kam ein Mischmasch von heidnischer Mysterienreligion und christlichen Glaubenselementen, sage ich mal. Ja? Bruchstücken von biblischen Wahrheiten, die aber nicht mehr wirklich in der biblischen Weise verkündigt wurden. Und das war der Übergang der Degeneration, der Entartung, der schon im ersten Jahrhundert anfing, der im zweiten Jahrhundert schon ganz massiv Gestalt gewonnen hat, wo wir schon anfangen zu sehen, dass hier diese Loslösung einer besonderen Priesterschaft von den allgemeinen Priesterschaft der Gläubigen begonnen hatte, der Klerus, ja, die Leute, die erleuchtet waren, die meistens ein philosophisch-theologisches Training hatten, und die sich über die normalen Gläubigen erhoben haben, gesagt haben, wir müssen hier das Sagen haben. Und dann gab es so die Bischöfe, die Macht ausübten und die als Garanten des Glaubens angesehen wurden. Und bald schon kam die Irrlehre des Sakramentalismus auf, die letztlich aus den heidnischen Mysterienreligionen kam und die Zauberei und Magie und Gräuel ist. Da sind wir hier wieder bei dem Text. Ja? Was war das? Ein Sakrament nach den Lehren der römischen Kirche ist eine Heilshandlung, die von einem besonderen Priester vollzogen wird und die den Menschen, der sie empfängt, in seinem Wesen verändert. Und damit ist, das ist blankes Antichristentum, jeglicher Sakramentalismus. Ja? Denn da wird etwas getan. Wer kann Menschen verändern? Wer kann neues Leben geben? Wer kann Sünden vergeben? Ein Priester? Nein, nur ein Priester, der eine, der Sohn Gottes, der himmlische Hohepriester. Kein anderer kann das tun. Keiner kann Heil vermitteln, außer Christus allein. Und wenn jemand Heil begehrt, dann kann er nicht zum Priester gehen, dann darf er sich nicht mit Säuglingsbesprengung behandeln lassen, sondern er muss zu dem Herrn Jesus gehen, er muss an ihn glauben und dann wird der Herr Jesus ihm neues Leben geben. Anders geht es nicht. Ja? Und jedes Heil, jede Segnung wird nur empfangen im Glauben durch Christus und durch keinen anderen Kanal. Und diese entartete heidnische Religion des Katholizismus hat eine Schicht, eine Machtschicht von Heilsvermittlern, von menschlichen Priestern aufgebaut, die angeblich das Heil in ihrer Verfügung hatten und es durch die Sakramente den Menschen vermittelt haben. Und das ist Antichristentum. Ja, Antichrist heißt ja nicht nur gegen Christus, sondern auch anstelle von Christus. Das wissen wir. Ja, und es ist interessant, ich habe das jetzt gerade nochmal gelesen, die römische Kirche lehrt, der Priester ist ein anderer Christus. Ist doch interessant, ja. Er ist ein anderer Christus. Er ist auch praktisch Christus und handelt als Christus auf der Erde. Das ist blankes Antichristentum. Ja, das heißt, hier wurde gesagt, wenn ein Mensch, ein natürlicher Mensch, der ja ein Sünder, als Sünder geboren ist, als Sohn Adams, wenn der im zarten Alter von ein paar Wochen oder Tagen, wenn der von dem richtigen Priester Zauberwasser auf das Kopf gesprengt bekommt, dann wird er ein Kind Gottes und bekommt den Heiligen Geist. Ich sage bewusst Zauberwasser. Denn was ist das anderes als Magie? Ja? Das ist ein Akt und da wird ausdrücklich gesagt in den Irrlehren dieser Kirche, es muss ein geweihter Priester sein, der praktisch von den Bischöfen die Weihe hat, ob er in Sünde lebt, ob der andere, die Eltern in Sünde leben, ob der Getaufte in Sünde lebt, ist völlig uninteressant. Wichtig ist nur, es muss der richtige Priester sein, er muss den Akt nach den Vorschriften ausgeführt haben, dann wird er wirksam, egal was passiert, da wird ein Kind Gottes draus. Ja? Und das ist Magie. Ja? Da wird das Heil nicht mehr vom Glauben, von der persönlichen Herzenshaltung des Menschen abhängig gemacht, der zu Christus kommt, sondern es wird eine Schicht von Heilsvermittlern dazwischen geschoben, die das Ganze selber in der Hand haben. Und das ist teuflisch, das ist magisch, das ist das genaue Gegenteil von biblischem Glauben. Und das ist das Dramatische, dass das passiert ist, dass praktisch eine religiöse Machtkaste, die aus dem heidnischen Mysterienreligionen kam, die Macht übernommen hat in dieser Kirche und angefangen hat zu sagen, wenn wir taufen, wenn wir zum Abendmahl zulassen, das Abendmahl ist auch in diesem falschen Verständnis zu einem magischen Sakrament geworden, in dem Moment, wo ich eben das nehme, werden mir die Sünden vergeben. Das hat übrigens die Kirche, die evangelische Kirche, beibehalten. Ja? Die haben zwei Sakramente behalten, jedenfalls Luther, und es waren zwei zu viel. Das war die Kindertaufe, die angeblich das Heil vermittelt, und es war eben auch das Sakrament des Abendmahls zur Sündenvergebung, was nicht biblisch ist. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl derer, die Vergebung empfangen haben durch den Glauben an Christus. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt wieder so und so viele Sünden angesammelt die ganze Woche oder vier Wochen und jetzt gehe ich einmal zum Mahl und sind sie alle wieder weg und jetzt kann ich wieder neu sammeln gehen. Das ist doch kein christlicher Glaube. Ja? Das ist eine Verkehrung des christlichen Glaubens. Und von daher gesehen, diese Priesterkaste hat dann auch gesagt, ja, das Letzte ist die letzte Ölung. Ja? Nicht, dass du mit dem Herrn im Reinen bist, sondern dass dieser Priester dir noch zum Abschluss nochmal Öl draufschmiert, dann kannst du getrost in den Himmel eingehen. Ja? Und das ist eine furchtbare Lüge. Das ist ein Betrug, der ungezählte Millionen Menschen, die letztlich immer noch Heiden waren, betrogen hat, dass sie gemeint haben, sie haben den Freifahrtschein in den Himmel und haben doch gar keine biblische Bekehrung und keine Wiedergeburt erlebt. Ja, das ist eine furchtbare Not, ein furchtbarer Betrug, der da entstanden ist durch diese babylonische Scheinchristenheit. Ja, und wenn wir jetzt nochmal diese Gleichnisse weitersehen, dann sehen wir das Gleichnis vom Senfkorn, das zu einem Baum wird. Ja, und das ist unnatürliches Größenwachstum. Ja, es ist interessant, dass wir in der Endzeit eine Gemeindewachstumsbewegung haben, die sagt, wir müssen wachsen um jeden Preis, wir müssen ganz groß werden, wir müssen die ganze Welt zu Christen machen. Das ist Antichristentum, das ist glatte Verführung. Die wahre Gemeinde wird immer eine kleine, verfolgte und verachtete Minderheit sein in der Welt. Ja? Wenn wir groß und mächtig sein wollen, dann stehen wir falsch, dann sind wir schon von dem Herrn Jesus abgedriftet. Ja? Denn die Bibel sagt ganz klar, die Welt hat den Herrn verachtet und verworfen. Ja, und ein treuer Knecht, den müsst sie auch verachten und verwerfen. Und die Knechte, die beklatscht werden und die von den Mächtigen hofiert werden wie ein Billy Graham, die stehen nicht mehr richtig. Das ist doch eigentlich klar, oder? Kann doch nicht sein. Und das sind diese Punkte, die eben da auch mit hineinspielen. Diese falsche Priesterkaste, die ein falsches Heil vermitteln wollte und die Anmaßung hatte, anstelle von Christus Menschen in den Himmel zu befördern, die hat sich auch mit der weltlichen Macht verbündet. Und das ist die berühmte konstantinische Wende, die eben letztlich dann im 4. Jahrhundert so sich ausgewirkt hat, dass nach langen Zeiten der Verfolgung durch die heidnische Großmacht Rom eben das Römische Reich zu dem Schluss kam, dass genau diese Religion des Christentums, die damals schon heidnisch war und nicht mehr wahrhaft Christusgemäß, dass die eigentlich das geeignete Werkzeug war, um dieses riesige, so unterschiedlich geprägte Reich identitätsstiftend zusammenzuhalten. Ja? Das war den Leuten klar, für ein großes Reich braucht es mehr als nur Macht. Wenn man die Leute bloß mit blanken Schwertern und mit Gewalt und Einschüchterung bei der Stange halten will, das geht auf die Dauer nicht gut. Ja, das haben schon verschiedene Kaiser und Mächtige erfahren. Ja, und deswegen kamen diese Leute auf den Gedanken, und es war der Feind, der ihnen das eingegeben hat, wir brauchen eine sinnstiftende Einheitsreligion in unserem Reich, die unsere Macht sichert. Und diese Religion werden wir fördern und die führenden Leute dieser Religion werden wir zu Ehren bringen und wir werden sie einbinden in unser Machtgefüge. Und genau das wurde in Rom gemacht. Genau das hat das Römische Reich gemacht und hat sich entschieden, das falsche, entartete Christentum, das war nicht mehr die wahre Gemeinde, dieses Christentum zu einem Machtinstrument zu machen, im Interesse eben der Einheit und der Machtausübung dieses Reiches. Ja? Und so kam es zu diesem seltsamen Bild, diesem prophetischen Bild, dass da ein riesiges Tier war, mächtig und groß, auf dem eine Frau reitet und das eine Frau zu lenken versucht. Und ab und zu hat das Tier die Frau gelenkt und ab und zu die Frau das Tier, aber es war ein existenzielles Bündnis. Die waren aufeinander angewiesen. Und so ist es noch heute im Grunde, ja? Dass die römische Kirche mit den Mächtigen sich verbündet und sich ihnen andient als sinnstiftendes Machtinstrument. Auch die russisch-orthodoxe Kirche zum Beispiel ist jetzt wieder ganz groß dabei, sich in Stellung zu bringen, ja, und Putin und der Machthierarchie in Russland sich anzudienen als eine religiöse Sinnbasis. Ja, und genauso wird eben der Antichrist einmal in dringendem Bedürfnis sein, eine religiöse, sinnstiftende Macht zu haben, die seine Macht stützt. Ja? Weil man muss sich das ja nicht so vorstellen, dass eben diese Großreiche wirklich auf einer Übereinstimmung der Interessen beruhen, sondern da werden schon Leute unterworfen, die im Prinzip unzufrieden sind und selber gerne Macht hätten. Ja? So ist es ja unter den sündigen Menschen. Ja? Da gibt es immer Reibung. Und da muss man etwas schaffen, was gleichschaltet. Das hat schon Hitler verstanden, ja? Und hat auch schon etwas gemacht, eine Art magische, dämonisch, mit dämonischen Kräften operierende, sinnstiftende Pseudoreligion zu schaffen. Ja? Das Dritte Reich, er war ein Messias, ein falscher Messias. Ja? Stalin war auch ein Messias und Mao Zedong erst recht. Ja? Und so sind es alles so Vorahnungen dessen, was passiert. Also es wird einmal eben diesen Weltherrscher geben müssen, der die ganze Welt versucht zu regieren und er braucht eine Welteinheitsreligion. Und das, was wir hier finden in Offenbarung 17 und 18, ist die Hure Babylon in ihrem Endstadium. Und so weit sind wir noch nicht. Das müssen wir mal ganz nüchtern sehen. Wir müssen die Offenbarung sauber auslegen, die Prophetie. Ja? Es ist noch nicht so, dass die römische Kirche alle Könige und Völker der Erde mit dem Glutwein ihrer Hurerei trunken macht. Ja? Aber sie arbeitet dran. Ja? Und es ist ganz klar, letztlich muss diese Welteinheitsreligion auch die anderen Weltreligionen mit hineinnehmen ins Boot, sonst wird sie diese umfassende Herrschaft nicht erreichen. Ja? Und deswegen ist es klar, auf der einen Seite zeigt dieser Text in Offenbarung 17 ganz deutlich, die Wurzeln, die Hure im eigentlichen Sinn ist Rom. Aber genauso zeigt sie, in Rom manifestiert sich eine uralte, mystische Zauberreligion, die von Anfang an in Babel begonnen hat. Bab Ilani, die Pforte der Götter. Aus meiner Sicht der Anfang des Götzendienstes und der Zauberei und der Magie, die Chaldäer, das war ja mal ein Sinnbild für Zauberer, ja, für Magier, Sternenanbetung, diese ganzen Dinge. Also ich denke, man kann das zeigen, auch wenn das manche bestreiten, dass das von Babel ausging und dass eben diese babylonische Geheimreligion sich in verschiedener Weise in den heidnischen Religionen gezeigt hat und eben in ganz besonderer Weise auch in der römischen Kirche ausgeprägt hat als ein Mischmasch. Und diese Religion muss am Ende als Stütze der Macht des Antichristen für eine gewisse Zeit etabliert werden. Und es bedeutet, die jetzige römische Herrschaft der katholischen Kirche über die Seelen, über die Menschen, und wir erinnern uns also, die römische Kirche ist die stärkste religiöse Kraft auf der Welt. Ja? Sie rühmen sich, über 1 Milliarde Anhänger zu haben. Ja? Und der Papst ist die wichtigste religiöse Persönlichkeit in der Welt, ganz klar. Ja, da kann der Dalai Lama sich noch so anstrengen, das ist trotzdem der Papst, ja? Der da als religiöser Führer auch von der UNO angesprochen wird. Und was sie eben tun, und das ist ganz klar, das müssen sie tun, sie arbeiten daran, eine Welteinheitsreligion zu schaffen. Und das wird, denke ich, das Ende sein, dass der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, dass das alles integriert wird, kontextualisiert, schön angepasst und vermischt, aber unter Führung der römischen Kirche. Anders gibt es ja kein Heil. Ja? Also Rom muss herrschen, muss die Führung haben. Aber das ist dieses elastische Konzept, das die römische Kirche für die Endzeit ausgearbeitet hat. Alle anderen dürfen so ein paar Eigenheiten behalten. Ja? Also die einen dürfen den Mohammed behalten und die anderen dürfen Krishna noch verehren und die dritten dürfen noch meditieren und das Nirvana erstreben. Hauptsache, sie bringen sich alle in diesen religiösen Mischmasch ein und folgen der römischen Kirche als Oberherrschaft. Und das ist, denke ich, Babylon im Endstadium, so wie wir es jetzt schon ein Stück sich entfalten sehen. Aber das Ende ist noch nicht erreicht. Ja? Aber dann wundert es uns nicht, dass die Päpste einladen zu Friedensgebeten in Assisi, wo dann führende Vertreter aller Religionen kommen und zusammen für den Frieden beten. Ja? Letztlich geht es ja nur dann, wenn zwei Lügen geglaubt werden. Und beide Lügen verbreitet die römische Kirche. Erstens, alle dienen nur einem einzigen Gott. Ja? Also Allah ist der Gott der Bibel. Große Lüge, stimmt nicht. Ja? Ein Buddhist, der eifrig meditiert und ehrlich ist, der verehrt auch Gott und wird auch gerettet werden. Ja? Sagt die römische Kirche inzwischen schon. Ja? Also letztlich die Irrlehre der Allversöhnung. Alle kommen sie letztlich in den Himmel, ganz egal. Und zwar aufgrund des Verdienstes der katholischen Kirche, so lehrt es die Kirche. Ja? Also auch die, die nicht sich zu Christus bekehren können, aufgrund dieses großen Heilsschatzes, den die Heiligen der römischen Kirche angesammelt haben, auch alle noch in den Himmel schlupfen. Ja? Und das andere ist, dass sie eben davon ausgehen, alle Religionen verehren denselben Gott. Und das ist eine ganz gewaltige Lüge, alles beides. Ja? Aber auf der Grundlage kann man dann tatsächlich so einen Schirm aufspannen, wo alle Religionen sozusagen drunter passen und wo man dann alle in eine Einheitsbewegung integrieren kann. Und das ist, denke ich, das Ziel dieser ökumenischen Bewegung, die heute in einer erschreckenden Weise Fahrt aufnimmt. Und ihr Lieben, das muss uns klar sein, diese Bewegung ist dämonisch gesteuert, sage ich mal ganz knallhart. Lesen wir vielleicht mal 1. Timotheus 4,1, damit wir das auch von der Bibel her etwas verstehen, was hier abläuft. 1. Timotheus 4,1, da geht es ja um die Anfänge. Und das ist doch erstaunlich. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat. Ja, auch da wieder eine Andeutung, so wie mit den sieben Hügeln. Ja, der es nicht will und der blind ist, der kann sie ignorieren. Aber der nachdenkt, muss sich doch sagen, wenn das gesagt wird, dass das kurze Zeit nach der Apostelzeit passieren wird, dass da Leute kommen, die verbieten zu heiraten, ja, dann sollten bei uns die Alarmglocken klingeln. Wir wissen, wer die sind, die verbieten zu heiraten und gewisse Speisen zu genießen. Ja, das ist ein Hinweis auf die römische Kirche. Ja? Und was da gesagt wird, ist, es stecken betrügerische Geistesmächte dahinter. Wie konnte diese Kirche so groß werden? Wie konnte sich der Irrtum so mächtig ausbreiten? Da stecken Geistesmächte dahinter. Und es ist auch für uns wichtig, die wir in der Endzeit bestrebt sind, bibeltreue Gemeinde zu leben, die dem Herrn Jesus noch treu ist. Weil wir müssen wissen, diese ökumenische Bewegung, die jetzt die Evangelikalen verzaubert und völlig einkassiert allmählich, hinter der stecken finstere Mächte. Ja? Warum fangen die Leute plötzlich an, wie gebannt diese Mantren nachzusprechen? Ja? Die römische Kirche hat sich geändert. Wir müssen alle miteinander zusammenstehen, sonst können wir dieser Welt kein Zeugnis von Christus geben. Wir müssen alle eins werden. Johannes 17. Ja? Das wird dermaßen schamlos missbraucht. Dieses Gebet des Herrn, das von der Einheit aller Wiedergeborenen spricht, nicht aller Namenschristen. Das muss uns doch klar sein. Ja? Die, die mir der Vater gegeben hat. Und die Welt, das ist genau das andere. Also die Weltkirche gehört zur Welt. Ja? die katholische Kirche gehört zur Welt, die orthodoxe Kirche gehört zur Welt, die ganzen anderen Religionen. Das ist das, was Christus hasst und Christus verworfen hat und was auch uns verwirft und was wir aber auch verwerfen müssen. Ja? Wir können uns nicht eins machen mit dieser babylonischen Einheitsbewegung, die letztlich dem Antichristen zuströmt und die letztlich eben Betrug und Verführung bringt, bewirkt von Geistesmächten. Aber Leute, die nicht klar stehen, Leute, die vielleicht auch gar nicht wiedergeboren sind, die können diesen Geistesmächten gar nicht widerstehen. Also die ökumenische Bewegung hat eine Sogwirkung. Das sind ganz wenige, die sich ihr noch entziehen. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet, was hier alles passiert. Ich glaube, der Lothar hat da schon einige Beispiele erwähnt, wie also die führenden Spitzen der Weltallianz, auch der Deutschen Evangelischen Allianz, immer mehr in Dialoggespräche mit Vertretern der römischen Kirche und dem ökumenischen Weltrat der Kirchen kommen. Wie letztlich auch der Papst Franziskus ja ein besonderes Charisma hat, die Leute zu betrügen durch Charme und Umarmung. Und ja, der hat sich nicht umsonst Franziskus genannt. Ja, das war der Arme. Ja, der war übrigens auch ein völlig irregeführter Mystiker, der dämonischen Offenbarungen gefolgt ist und der absolut nicht wirklich biblischer Christ war. Aber er hat eben, war ein Kontrast zu der korrupten Machtkirche, die damals sich schon ziemlich schamlos präsentiert hat. Und genauso versucht es der Papst Franziskus auch, dass er sagt, ich bin die Alternative, ich bin der authentische Papst, der das wirkliche Katholische repräsentiert und weg will von der Machtkirche. Ja, und da gibt es manche Evangelikale, der Herr Professor Dr. Schirmacher zum Beispiel, der sagt, ja, der ist wiedergeboren. Ja? Und wisst ihr, das ist der Gipfel der Umnachtung, wenn man sagt, ein Jesuit, ja, der wirklich zu den eingeschworenen Dienern der Finsternis und Feinden der wahren Gläubigen gehört, der ist wiedergeboren. Ja? Der Schirmacher hat scheinbar gesagt, der sei wie Gorbatschow, der würde also die katholische Kirche völlig umkrempeln und dann könnte man mit ihr Einheit praktizieren. Ja? Das ist völlig verfinstert. Ja? Und da wird eben dann verschwiegen, dass eben diese Sakramente Antichristentum und Lästerung und Götzendienst sind. Das hat ein Luther noch sagen können. Und die ganzen frühen Reformatoren, die ja alle katholisch waren, die haben ganz klar gesagt, die Eucharistie ist Gotteslästerung, ist Magie. Ja? Die Verwandlung der Elemente, die Realpräsenz des Christus, der Priester opfert Christus jeden Tag für die Sünden. Das ist doch Lästerung. Das bedeutet doch, dass dieses einmalige Opfer, von dem Hebräer 10 spricht, angeblich zunichte ist und nicht gültig ist, wenn da sich nicht ein Mensch dazwischen schiebt und es immer nochmal vollzieht. Ja? Das ist nicht nur falsch, sondern es ist antichristlich. Es ist böse. Ja? Und das wird heute verschwiegen und da wird so der Weichzeichner drüber gemacht, ne, dass man immer mehr rosaroten Dunst reinbringt, sodass alles verschwimmt und die Konturen sind nicht mehr da. Alles ist eins und alles ist gleich und wir müssen doch mit dabei sein. Und genau da möchte ich einfach noch einmal warnen, weil hier das Wort Gottes sagt, diese Hure bleibt eine Hure und sie ist die Mutter aller Gräuel und Zaubereien und Hurereien, aller geistlichen Abtrünnigkeit. Und das ist das, was Gott hasst, ihr Lieben. Das ist das, was Gott richten wird. Und deswegen lesen wir auch in Offenbarung 18 diesen Aufruf. Da müssen wir mal drüber nachdenken, ja, wenn da in Vers 4 und 5 geschrieben steht. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das heißt, es gibt sogar in diesem letzten Stadium noch Leute, die ein Stück irregeführt sind, die echte Gläubige sind, die es versäumt haben, sich längst abzusondern von dieser Verführungsmacht. Und das muss uns deutlich machen, wir müssen uns, die wir noch gar nicht drin sind, mit aller Kraft vor diesem ökumenischen Einheitssog fernhalten. Das ist eine Frage auf Leben und Tod. Das ist eine Frage, ob wir dem Herrn Jesus treu sind und seinem Wort oder ob wir abtrünnig werden. Und das möchte ich uns einfach vor Herzen stellen, dass diese Hure Babylon, diese, diese Einheitskirche, die sich schon jetzt bildet und immer mehr herausbildet, dass die unser Feind ist und dass wir, wenn wir dem Herrn treu sein wollen, müssen wir bereit sein, dem zu widerstehen, auch wenn das unter Umständen wirklich Verfolgung nach sich zieht. Das kann gut sein. Wir werden ja heute Abend hören von den frühen Täufern, die genau das auch getan haben in der Reformationszeit, und die wurden verfolgt dafür, dass sie Christus treu waren. Ja? Aber das ist eine Sache, die wirklich für uns lebensnotwendig ist, dass wir uns fernhalten von dieser ökumenischen Einheit. Und es wird immer schwieriger werden, weil eben die Leute behaupten, die römische Kirche hat sich geändert. Wisst ihr, das ist der größte Unfug. Weil wenn man ehrlich ist, müsste man sagen, die römische Kirche hat ihre Taktik geändert. Ja? Aber die wissen ganz genau, zwischen Strategie und Taktik zu unterscheiden. Ja? Und die liberalsten Reformpäpste haben immer gesagt, die Dogmen der Kirche, der Anspruch des Papstes, die Führungsanspruch der Kirche wird ewig unveränderlich sein. Da können wir gar nichts dran ändern. Das ist so. Aber unsere Herangehensweise kann flexibel sein. Ja? Und da sind natürlich die Jesuiten ideal geeignet. Ja? Die haben die Dialektik zu großen Künsten entwickelt. Und deswegen der Papst sagt den Evangelikalen, Leute, ich bin einer von euch. Ja, da kommt der Schirmacher wie umnachtet von einem Gespräch mit dem Papst und sagt, er steht unserem Evangeliumsverständnis sehr nahe. Ja, das spricht nur davon, dass er gar kein biblisches Evangeliumsverständnis mehr hat. Ja. Aber versteht ihr, auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel selber einen Werbefilm gesehen von dem Papst, das ist auch auf meiner Webseite, Wort der Wahrheit, habe ich das erwähnt, wo praktisch alle Vertreter der Weltreligionen da gezeigt werden, ein Mohammedaner und ein Buddhist und so weiter, und alle sagen, Gott ist Liebe. Ja, und der Papst sagt dann auch nochmal, wir alle glauben so ungefähr an denselben Gott und wir brauchen die Liebe und bla 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 bla. Ja? Das heißt also, da wird auf der einen Seite sendet er Signale an die anderen Religionen, wir sind alle eins. Er war der erste Papst, der in einer Moschee gebetet und den Koran geküsst hat. Ja? Und auf der anderen Seite kommt er zu einem Evangelikalen und sagt, ich bin ein Evangelikaler, glaubt mir's. Ja? Und die Leute sind so umnachtet und glauben es. Aber wisst ihr warum? Weil sie gerne Macht wollen. Weil die Evangelikalen von heute, von der Allianz, die gieren nach nichts mehr als nach Anerkennung der Welt. Es tut mir leid, ich sage es jetzt mal ganz offen, also ihr könnt anderer Meinung sein, aber ich beobachte das seit Jahren, lese ich Idea Spectrum und ich merke ganz genau, sie sagen, wir müssen mit der evangelischen Kirche uns gutstellen, weil dann haben wir eine Position in der Welt und werden gehört in der Politik. Und wenn die römische Kirche uns auch noch unterstützt, dann sind wir tief glücklich, weil dann sind wir doch eine Weltmacht. 1,2 Milliarden, das ist doch was, oder? Ja, aber was, wo bleiben da die Lehren des Herrn Jesus? Ja, dass die Gemeinde eine kleine Schar ist, die mit der Welt gar nichts zu tun haben soll, die letztlich Fremdlinge sind in der Welt. Das wird alles beiseite geschoben. Ja? Da gelten politische Erwägungen, Machterwägungen. Und das ist alles weltlich und fleischlich und gegen die Lehre des Herrn Jesus. Ja? Und deswegen, wir müssen uns von dieser Bewegung fernhalten, auch wenn alle möglichen Leute verzückt sagen, Rom ist jetzt anders geworden. Wir müssen eins werden. Ja? Wie könnt ihr euch dagegen stellen? Ihr seid die Spielverderber. Das werden wir hören. Ja? Ja, aber uns sollte im Gewissen binden und tief verankert sein, was die Bibel in 2. Korinther 6 lehrt. Und das möchte ich schon noch kurz erwähnen. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen eine Zeitüberschreitung brauchen. Ja, 2. Korinther 6, ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Ihr Lieben, es sei mir erlaubt, freimütig zu reden. Das ist schon das Problem von der evangelischen Kirche und von der Reformation gewesen. Wir feiern ja die Reformation und alle möglichen Leute halten Lobreden auf Luther und die Reformation. Und wir wollen ganz sicher die Segenswirkung der Reformation festhalten und dankbar dafür sein. Unter anderem auch die Bibel in unserer Sprache, ein Licht auf das Evangelium, ganz klar. Aber eines ist auch klar, Luther hat diese Passage nicht verstanden und nicht beachtet. Sonst könnte er die Volkskirche mit Säuglingsbesprengung nicht konstruiert und erbaut haben. Nun war das historisch einfach so eine Sache, dass damals die Reformation überhaupt nur gegangen ist, weil die Fürsten gerne eine andere Religion gehabt hätten, die sie vom Papst unabhängig macht und wo sie selber das Sagen hatten. Und deswegen mussten auch die evangelischen Kirchen alle Landeskirchen sein, wo der Landesfürst das Sagen hatte, ja, wo er die Pfarrer bestimmt hat und auch die theologische Richtung letztlich bestimmt hat. Ja, das war so einer der Kompromisse. Und die Fürsten haben natürlich keine kleine Glaubensgemeinde mit Glaubenstaufe gebraucht, die sich von der Welt absagt, sondern die brauchten eine Kirche, die alle ihre Schäfchen in der Spur hält. Ja, das heißt, die brauchten eine Massen, eine Volkskirche. Und Luther hat sich darauf eingelassen. Und so kam es eben dazu, dass letztlich auch in der evangelischen Kirche genau das passiert ist. Gläubige und Ungläubige in einem Joch. Licht und Finsternis, Christus und Belial. Und ihr selber wart, habt, glaube ich, das alles schön miterlebt, wie das dann auch so ist in der evangelischen Kirche, dass dann die Ehebrecher beim Abendmahl teilnehmen dürfen. Ja, und ich habe es ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass bei uns mal ein Pfarrer war, wo die Zeitung geschrieben hat, der hat einen Buddha-Altar in seinem Wohnzimmer und dort meditiert er jeden Morgen, damit er Kraft hat für seinen Pfarrdienst. Ja, das ist dann die Folge von dieser Vermischung, ja, dass Christus und Belial in einem Rahmen zusammen waren. Ja, das war schon damals nicht richtig, aber das betrifft natürlich erst recht diese ökumenische Einheit, dass es unmöglich sein kann, dass wir mit Ungläubigen, und dazu gehören auch die Bibelkritiker, die Ökumeniker, die katholische Kirche, die sind Ungläubige. Natürlich würden die sofort widersprechen, sagen, wir sind auch gläubig. Ja, aber an welchen Jesus? An den eucharistischen Jesus oder an den biblischen? Diese Frage müssen wir noch stellen. An den charismatischen Jesus oder an den biblischen? Auch das müssen wir uns stellen. Ja? Und das an den bibelkritischen Jesus, der nicht auferstanden ist, oder an den biblischen? Ja? Das ist das, was heute nicht mehr gesagt wird. Hauptsache irgendein Jesus, lasst uns alles zusammenmischen. Und das ist genau das, wo dieses Wort uns sagt, zieht nicht in einem Joch. Was hat der echte Christus mit dem Falschen gemeinsam? Nichts. Und deswegen lesen wir weiter. Vers 16, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Ja, das ist ein ganz, ganz ernstes, wichtiges Wort, ihr Lieben. Ich wünschte mir, dass das jedem von uns ins Herz gebrannt wäre und sein möge. Dass wir verstehen, wenn wir den Herrn in unserer Mitte haben, das ist ein gewaltiges Vorrecht, dass der lebendige Gott in der Mitte der Versammlungen der Heiligen sein will, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Aber dieses Vorrecht hat einen Preis, ihr Lieben. Und es wird hier ganz klar gesagt, weil wir das heilige, abgesonderte Volk Gottes sein dürfen, herausgenommen aus der Welt, gereinigt von den Sünden, geheiligt für Christus. Der Heilige Geist ist in uns und ist gegenwärtig unter uns, wenn wir uns in der rechten Weise zu ihm versammeln. Deswegen müssen wir uns absondern von dem Bösen, von der Irrlehre, von dem falschen Christentum, sonst werden wir diese Segnungen der Gegenwart des Herrn verlieren. Wir können nicht der heilige Tempel Gottes sein und sagen, oh, lass doch ruhig mal ein paar Irrlehren, ein paar falsche Geister und ein paar falsche Christen mit rein. Wir wollen doch nicht so intolerant sein. Wisst ihr, was dann passiert? Dann geht der Herr. Und das ist genau die Not, ihr Lieben. Wenn wir Sünde, Böses, Sauerteig zulassen in unseren Reihen, in unserer Gemeinschaft. Man will ja nicht so intolerant sein, so eng. Du wirst ja auch angegriffen, wenn du noch die biblischen Linien festhältst. Ja, wenn wir also das aber zulassen, dann wird letztlich an irgendeinem Punkt der Herr Jesus diese Gemeinde verlassen, preisgeben der Verführung. Und das ist genau das Geheimnis, was passiert ist mit den Evangelikalen. Man fragt sich doch manchmal, wo standen die vor 40 Jahren und wo sind sie heute? Wo standen sie noch vor 20 Jahren Und wo sind sie heute und wo werden sie morgen sein? Das dauert keine 20 Jahre mehr. Ja? Ich sage euch auch eines, irgendwann mal demnächst werden die stolz verkünden, dass ein bekennender Homosexueller im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz ist. Ja? Dauert nicht mehr so lang. Wir werden uns dann widersprechen. Ja? Ganz einfach, ja, aber nee, offen. Nicht nur verdeckt, offen. Ja. Versteht ihr? Und das ist ganz klar, weil der Zeitgeist, wenn man sich an den bindet, dann muss man ihm folgen, bis zum bitteren Ende. Ja? Und wenn wir uns davon nicht trennen, dann werden wir mitgezogen. Wenn wir den Herrn in unserer Mitte haben wollen, dann müssen wir das Böse draußen halten. Und das ist das Geheimnis des Sauerteigs. Und deswegen auch ich und auch andere Brüder werden als eng und gesetzlich und kleinlich verspottet. Und wird gesagt, die sind irgendwie zu scharf, zu deutlich. Aber es ist eines ganz klar. Die Bibel sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert am Ende den ganzen Teig. Ja? Und das vielleicht auch noch aus Matthäus 13. Ich lese jetzt nicht, aber da steht, die Frau mischte heimlich Sauerteig in das reine Mehl und am Ende war der ganze Teig durchsäuert. Das ist auch ein prophetisches Bild für die Verderbnis der Namenschristenheit, dass die am Schluss, wenn die Gemeinde mal entrückt ist, dann ist nur noch Abfall da und nur noch Sauerteig. Aber wenn wir in unseren örtlichen Gemeinden den Sauerteig zulassen, ob das jetzt moralische Sünde ist oder Irrlehre, sei es Allversöhnung, Charismatik, ökumenische Bibelkritik, dann werden wir vom Fenster weg sein. Der Herr wird unseren Leuchter umstürzen müssen und der Herr weicht aus der Mitte derer, die untreu werden. Das will ich mal ganz deutlich und klar sagen. Hesekiel, ja, die Ältesten betreiben Götzendienst im Tempel und dann sieht der Prophet, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel weicht. Und damit war der Tempel ruiniert. Da ist er noch schön gestanden und alles ist noch weitergelaufen. Aber das war der Punkt, wo der Tempel Gottes zerstört war. Ja? Und deswegen, diese Verheißung, ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, hängt zusammen mit dem Gebot der Absonderung. Geht hinaus von ihnen und sondert euch ab. Ja, für den Herrn. Wisst ihr, Absonderung ist nicht nur Absonderung von Bösem, sondern in erster Linie ist es Absonderung für den Herrn Jesus. Ja? Und das ist das Gebot der Stunde. Und dazu möchte ich Mut machen. Es gibt einen gewaltigen geistlichen Kampf, dass heute bibeltreue, unabhängige Gemeinde, unabhängig vom Staat und seinen Forderungen, unabhängig von der Ökumene, abhängig nur von einem, nämlich von dem Herrn Jesus Christus als Haupt. Das ist Gottes Programm und Gottes Ziel zu allen Zeiten bis zum Ende. Und das Ziel des Teufels ist es, überall Sauerteig hineinzumischen und alle christlichen Kreise so zu durchsäuern, dass sie mit in diese babylonische Einheitsbewegung reinkommen und dass der Herr diese reine Brautgemeinde verlieren soll. Das wird natürlich nie geschehen. Ja, der Herr wird dafür sorgen, dass es immer diese geheiligte Brautgemeinde gibt. Aber die Frage ist, sind wir dabei? Oder wo sind wir? In welchem Lager enden wir am Ende? Und das möchte ich uns schon vor die Herzen stellen. Ja? In der Endzeit spitzt sich alles zu auf die Frage Braut oder Hure. Sage ich knallhart. Irgendwo endet ihr. Bei der Braut oder bei der Hure. Ja? Und diejenigen, die menschliche Erwägungen haben, die nicht an Christus festhalten, die sagen, was werden die Leute denken, wenn ich aus der Kirche austrete? Was sagen die anderen Menschen dazu, wenn ich in eine biblische Gemeinde gehe? Die werden unter Umständen mal ganz, ganz großen Schaden erleiden. Wenn sie merken, ich bin in Babylon gelandet, aufgrund meiner ganzen Kompromisspolitik. Ja? Und deswegen lasst uns wirklich diese Brautgemeinde, diese geheiligte Brautgemeinde, in allem Ernst erstreben und dazu gehören. Und es kostet einen Preis, ihr Lieben. Es ist nicht umsonst zu haben. Ja? Ich lese nochmal aus Hebräer 13 diese ganz wichtige Stelle. Und es hat auch damals schon einen Preis gekostet. Ja? Der Hebräerbrief ist ja an Judenchristen gerichtet. Hebräer 13, Vers 12 und 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Ihr Lieben, das muss jeder sich mal ganz in Ruhe persönlich überfragen und vor Gott bewegen. Ja? Wenn wir aus der Kirche austreten, wenn wir in eine biblische unabhängige Gemeinde gehen, wenn wir den Weg der Treue gehen, die biblischen Ordnungen und Lehren noch festzuhalten, dann werden wir Schmach erleiden, Widerspruch, Fundamentalisten, das ist ja schon heute das Schimpfwort, ja. Wir werden angegriffen werden, wir werden einen Preis bezahlen müssen und werden leiden müssen. Und wer nicht leiden will, der wird leiden. Der wird dann nachher eben die Züchtigung Gottes erleiden und wird erleben, wie vieles in seinem Leben verbrennen wird. Aber wer bereit ist, treu zu sein, der wird auch bereit sein müssen, einen Preis zu bezahlen. Der ist bei uns immer noch sehr gering. Ja, wenn wir Muslime wären und hätten uns bekehrt, dann hätten wir unter Umständen vor uns, dass uns unsere eigenen Eltern umbringen. Ja? Und wir wirklich grausam verfolgt werden. Das ist ja alles nicht der Fall. Aber für viele ist schon das bisschen Verfolgung und Schmach zu viel. Und das ist die Frage, wie viel ist mir der Herr Jesus eigentlich wert? Und die Treue zu ihm. Das müssen wir uns fragen heute. Ja? Also das sind schon Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Wir können nicht sagen, ich will beides, weil das ist die typische Haltung. Ja? Aber dann bist du schon unter dem fremden Joch, wenn du sagst, ich will beides. Ja? Sondern es gilt, wenn ich wirklich den Weg in Treue mit dem Herrn Jesus gehe, dann wird die Welt mich hassen, weil sie ihn hasst. Ja? Die Welt wird mich verspotten, weil sie ihn verspottet hat. Und das ist doch eigentlich ganz natürlich, das ist ganz normal, das ist biblisches Christentum. Braucht ihr bloß mal die Evangelien zu lesen, was der Herr Jesus selber über Nachfolge sagt. Bloß wir lesen das gerne und blenden so ein paar Dinge aus. Ne? Und wenden das nicht so gerne auf unsere persönliche Situation heute an. Aber es geht um einen ganz wichtigen geistlichen Kampf, um ein Ringen, Braut oder Hure. Und ich möchte vielleicht zum Abschluss noch 2. Korinther 11 dazu lesen. Diese Mahnung des Apostels Paulus damals an die Gemeinde in Korinth, da waren auch schon Verführer. Und da heißt es ab Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Hier ist genau diese geistliche Gefahr angesprochen, die in der Endzeit ganz besondere Dimensionen annimmt. Dass der Feind versucht, über falsche Religionen, über Irrlehren, über falsche Strömungen, die Gläubigen von der einfältigen Ganzhingabe an den Herrn Jesus wegzulocken. Mach doch ein paar Kompromisse. Du ersparst dir damit vieles. Ja, aber du verlierst auch vieles. Das wird nicht dazu gesagt. Ja? Und es geht darum, dass der Herr Jesus uns erkauft hat mit seinem kostbaren Blut. Und das ist ein teurer Preis gewesen. Dafür, dass wir eine keusche, unbefleckte, heilige, reine Jungfrau für ihn sind. Solange wir auf der Erde leben, sind wir sozusagen noch verlobt. Und die Hochzeitsfeier und die Vereinigung mit dem Bräutigam findet erst im Himmel statt. Und hier auf der Erde entscheidet sich, bleibe ich meinem Bräutigam treu oder flirte ich mit irgendwelchen anderen, um es mal ganz knallhart zu sagen. Ja? Ihr Ehebrecherinnen und Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft oder die Liebelei mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Jakobus 4, Vers 4. Ja? Und da müssen wir uns entscheiden. Für den schmalen, engen Weg, für die enge Pforte. Und das gilt auch als Gemeinde. Ja? Die bibeltreuen Gemeinden werden zunehmend ausgegrenzt werden. Irgendwann wird der Staat sagen, wer nicht in der ACK ist, ja, in diesem ökumenischen Arbeitsgremium, ist schon jetzt so. Dass zum Beispiel in manchen kirchlichen Kindergärten können Schwestern aus unabhängigen Gemeinden keine Stelle finden, ja, weil verlangt wird, da muss jemand in der ACK sein, wenn er Christ ist, ja. Also diese Dinge, da müssen wir müssen bereit sein, den Preis zu bezahlen, ja. Und das ist natürlich für Leute, die aus dem kirchlichen Rahmen kommen, wo man immer staatlich anerkannt war und alles in Ehren war, ist es vielleicht ein bisschen schwierig, ja. Aber das erwartet der Herr Jesus in unserer Nachfolge. Und der Feind will versuchen, diese Ganzhingabe zu zerstören bei den Einzelnen und auch in den Gemeinden. Aber damit haben wir einen ganz großen Verlust. Und das ist etwas, was der Herr nicht will und was den Herrn entehrt und betrübt. Den Herrn ehrt es, wenn wir auf dem schmalen Weg gehen, wenn wir bereit sind, ihm kompromisslos treu zu sein und wirklich uns zu ihm zu bekennen, auch dort, wo das eben Druck und Verfolgung mit sich bringt. Und dazu möchte ich Mut machen. Denn das bedeutet wiederum, dass der Herr Jesus in unserer Mitte ist. Dass er uns stärkt, dass er uns erbaut und segnet und er gibt uns doch die Kraft. Wir haben die doch alle nicht selber. Ja, wenn ich mir vorstellen sollte, was es bedeutet, zu leiden um Christi willen, dann kann ich von mir selber da keine Kraft und Entschiedenheit erwarten. Die brauchen wir vom Herrn, wir alle. Und der Herr will sie uns auch geben, überströmend geben, wenn wir bereit sind, ihm treu zu sein. Und genauso der Segen Gottes ist bei den Gemeinden, die abgesondert von Babylon für den Herrn in Einfalt leben. Da liegt ein Segen drauf. Aber natürlich bedeutet es auch Kämpfe und Leiden, ihr Lieben. Wir brauchen nicht meinen, dass der Feind solche Gemeinden in Ruhe lässt und verschont. Ja? Sondern da gibt's Feuer, da gibt's Konflikte, Schwierigkeiten, Streit, irgendwelche Probleme, die immer wieder aufgetürmt werden. Und da müssen wir sehen, das ist Teil des Preises, ja. Und wir müssen beten und die Dinge geistlich sehen, Epheser 6, nicht menschlich, ja. Das ist Störfeuer des Feindes gegen die wahren Gemeinden, die ein Zeugnis noch aufrichten vor der Welt und auch in der Christenheit von der Treue Jesus Christus gegenüber. Und da liegt ein ganz großer Segen drauf und ein großer Lohn. Das möchte ich zum Abschluss noch sagen, dass wir einfach wissen, dieser Weg ist ein gesegneter Weg. Gerade weil er Druck und Leiden bedeutet. Ja? Wenn wir die Bibel richtig lesen, dann ist ein Christusnachfolger, der überall beliebt ist und kein Leiden hat, der muss sich fragen, bin ich echt? Oder lest ihr die Bibel anders? Ja, wir wollen sie bloß nicht gerne so lesen, aber es steht doch drin. Ja? Und da möchte ich Mut dazu machen, dass wir diesen Weg gehen, konsequent gehen und auch den langen Atem haben. Es ist vor allen Dingen viel, viel Gebet. Ja? Es ist ein geistlicher Ringkampf. Der Feind versucht, diese Gemeinde zu zerstören, die Braut zur Hure zu machen. Ja? Und der Geist Gottes ist immer bestrebt, die Braut in der Reinheit, in der Absonderung, in der Treue und Hingabe an Christus zu erhalten. Das ist die andere Seite. Ja? Wir brauchen das in der Verkündigung, wir brauchen das in unserer Gemeindepraxis und wir sollten die Leute ermutigen, ja, geht aus von ihnen und sondert euch ab. Und dann kommt eben auch die Verheißung. Ja, ich lese noch mal zum Abschluss. Das ist ja eine mutmachende Verheißung, die der Herr hier gibt. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen. Ist es nicht viel besser, als dass die Welt uns akzeptiert und beweihräuchert? Ich würde sagen, ja. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ist doch wunderbar, wenn wir mit diesem Herrn durch diese Zeit gehen. Wenn wir erleben, wie die Kraft Gottes wirkt und auch die Gnade Gottes uns durch die ganzen Anfechtungen und Schwierigkeiten bringt. Das ist viel besser, als fern vom Herrn in faulen Kompromissen in lauwarmem Wasser zu tümpeln und sich irgendwo eine bequeme Zeit zu machen. Das kann ich euch versprechen. Und von daher gesehen wollen wir einfach diese Sache ernst nehmen. Der Kurs von Babylon, sich fernzuhalten, kostet einen Preis, aber er bringt einen herrlichen Segen und er ehrt und verherrlicht unseren Herrn Jesus. Und das sollte doch unser Bestreben sein. Amen. Amen. Ja, wir wollen noch beten. Wer kann, sollte dazu aufstehen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir leben in herausfordernden Zeiten und wir danken dir, dass du in deinem Wort so deutlich auch diese geistlichen Gefahren aufgezeigt hast, die von dieser Hure Babylon, von dieser religiösen Verführungsmacht drohen. Und wir sehen heute, wie viele Menschen, die sich bibeltreue Christen nennen und genannt haben, mitgezogen werden in diese ökumenische Strömung, wie die Verführung immer stärker wird. Und Herr, wir sehen auch selber, dass wir angefochten sind und bitten dich, dass du uns in der Treue erhältst, in der Einfalt, in der Liebe zu dir, dass wir bereit sind, auch Leiden und Ausgrenzung und die Schmach des Christus zu tragen. Du selber bist außerhalb dieses religiösen Lagers ganz bewusst gegangen und hast unsere Schuld und Sünde am Kreuz auf Golgatha gesühnt. Du hast uns damit erkauft zu deinem Eigentum. Du hast uns abgesondert von der Welt, auch von der religiösen Welt. Wir sind geheiligt für dich, geheiligt für Gott. Aber so wenig sind wir uns oft dessen bewusst und in unserem Wandel ist so wenig davon zu sehen. Bitte schenke uns Belebung und Stärkung, dass wir durch diesen Weg der Treue gehen können, mitten in diesen Sogströmungen der Endzeit, dass wir sehen, wie wichtig es ist, wirklich auch unabhängige Gemeinde zu haben. Gemeinde, die sich an dir festhält und an deinem Wort und nicht an der Welt und nicht mitmacht, nicht in diesem falschen, fremden Joch geht. Herr, gib uns dazu die Kraft und die Gnade. Belebe uns, Herr, damit wir deinem Namen noch Ehre machen können. Gib uns die Kraft, wirklich auch bibeltreue Gemeinden zu gründen und zu bauen und zu leben, auch wenn das mancherlei Schwierigkeiten mit sich bringt. Herr, wir wissen doch diese Verheißung. Du willst in unserer Mitte sein. Du willst uns stärken und das sollte uns wichtiger sein als alles andere. Wirke du es, Herr. Segne dein Wort an uns, wenn wir auch weiterhin es hören, Herr. Und schenke uns feste Herzensentschlüsse, bei dir zu bleiben. Amen. Amen.